Gut, wenn ihr die Gespräche langsam einstellt, eure Ohren wieder auf mich ausrichtet, dann werden wir uns mit dem letzten Teil beschäftigen. Ich würde euch vorher gerne noch kurz etwas vorlesen zum Thema Dankbarkeit, was ich in einer Zeitschrift gefunden habe. Wir hatten ja mal das Jahr der Dankbarkeit und da stand drin: Ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle, weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Ich bin dankbar für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. Ich bin dankbar für das Durcheinander nach der Feier, das ich aufräumen muss, weil das bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben. Ich bin dankbar für den Rasen, der gemäht, die Fenster, die geputzt werden müssen, weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Ich bin dankbar für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung, weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Ich bin dankbar für die Parklücke, ganz hinten in der äußersten Ecke des Parkplatzes, weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten. Ich bin dankbar für die Frau in der Gemeinde, die hinter mir sitzt und falsch singt, weil das bedeutet, dass ich gut hören kann. Ich bin dankbar für die Wäsche und den Bügelberg, weil das bedeutet, ich habe genug Kleidung. Ich bin dankbar für die Müdigkeit und die schmerzenden Muskeln am Ende des Tages, weil das bedeutet, ich bin fähig, hart zu arbeiten. Ich bin dankbar für den Wecker, der morgens klingelt, weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt. Ja, lasst uns dankbare Menschen sein. Ich glaube, man hält sich gerne auf bei dankbaren Menschen. Und ich habe einen ganz großen Wunsch in meinem Leben schon immer gehabt. Da war ich erst 30. Da habe ich immer gesagt, ich möchte einmal eine weise alte Frau werden. Betonung auf weise. Eine weise alte Frau werden. Und ich glaube, das ist nur eine Frau, die dankbar ist und die vergibt. Und neulich hat mir ein Mann erzählt, weißt du, ich bin mittlerweile selbstständig, habe einen Beruf, bin Vater von 3 Kindern. Und wenn ich so 3-mal im Jahr meine alten Eltern besuche, zur Tür reinkomme, dann sagt meine Mutter, ach, lässt du dich auch mal wieder blicken? Sagte, da habe ich schon gar keine Lust mehr reinzugehen. Da habe ich schon Lust, auf der Treppe rumzugehen und zu sagen, dann besuche ich euch überhaupt nicht mehr. Und da habe ich gedacht, das werde ich mir merken. Das werde ich nie sagen. Nach dem Motto, ach, rufst du auch mal wieder an? Denkst du auch noch mal wieder an deine alte Mutter? Nein, warum können wir nicht sagen, oh, wie schön, dass du anrufst. Wie geht's dir denn? Oder schön, dass du zu Besuch kommst. Warum müssen wir immer darauf gucken, auf die 60 Tage, die er nicht kommt? Können wir nicht uns an dem einen Tag kommen, freuen, wo er kommt? Das ist weise. Das runterzuschlucken, den Ärger und zu sagen, schön, dass du kommst, schön, dass du da bist. Selbst wenn du 3 Stunden zu spät kommst, ne, habe ich mittlerweile gelernt, trotzdem zu sagen, schön, dass du da bist. Und nicht, hör mal, vor 3 Stunden habe ich dich erwartet. Forget it. Ne? Ist nicht gut für die Beziehung zwischen Kind und Mutter. Dankbar sein für die Zeit, die wir haben, darauf gucken. Das, was wir haben, genießen gemeinsam. Und ich glaube, da geht viel kaputt, wenn wir es anders machen. Wir haben kein Recht darauf, dass unsere Kinder uns besuchen. Es ist schön, wenn sie es tun. Wir haben kein Recht, dass sie jeden Sonntag anrufen. Ich kenne eine Frau, die hat 3 Söhne. Wenn Muttertag ist, sitzt sie den ganzen Tag im Haus und wartet, dass ihre 3 Jungs anrufen. Wenn sie es nicht tun, ist sie total entsetzt und traurig und verstört. Was habe ich nur falsch gemacht, warum mich meine Söhne nicht anrufen? Ja, ich sage immer, es war so schönes Wetter, du hättest spazieren können. Ja, aber es hätte doch sein können, dass die anrufen. Ja, haben sie aber wieder nicht. Aber eines Tages rufen sie bestimmt an. Da muss ich doch zu Hause sein. Nimm dankbar, was deine Kinder dir geben, aber fordere nicht ein, sondern wenn, höchstens bitte. Unser Leben hat sich sehr verändert, als ich den Satz gehört hatte, hinter jeder Kritik steht ein Wunsch. Hinter jeder Kritik steht ein Wunsch. Hör den Wunsch, der dahinter ist, oder sprich lieber Wünsche aus. Das kannst du machen. Du kannst sagen, ich würde mir wünschen, ihr kommt an Ostern. Aber nicht, na, ihr habt ja wieder keine Zeit, an Ostern zu kommen. Ne? Dann können sie auf den Wunsch reagieren. Entweder können sie ihn annehmen oder ablehnen. Die Freiheit hat jeder Mensch. So, fünfter Teil. In Krisen bekommen wir das Werkzeug der Vergebung. Wie gehen wir mit Fehlern anderer um, ist die Frage. Warum habe ich dieses Bild reingetan? Weil ich euch die Situation erzählen möchte, an der ich zum ersten Mal richtig tief begriffen habe, was Vergebung ist und was es auslösen kann. Wir schreiben das Jahr 2000. Ich habe schon seit mehreren Tagen bis Wochen meine Periode nicht und denke, okay, entweder bin ich wieder schwanger oder es ist was anderes. Also gehe ich zum Gynäkologen, der untersucht mich und sagt, Frau Horn, das sieht gar nicht gut aus. Sie haben eine riesengroße Zyste am Eierstock. Und wenn Sie mich fragen, ist das Eierstockskrebs? Also ich bin mir da ziemlich sicher, 99% bin ich mir sicher, dass das Eierstockskrebs ist. Und ich möchte Sie sofort in die Klinik überweisen und Sie sofort bitten, sich operieren zu lassen. Gut, ich nehme diesen Einweisungsschein, 7 kleine Kinder zu Hause und fahre zu meinem Mann in die Klinik. Ich sage, Thomas, ich muss mit dir sprechen. Dann sind wir in sein Arztzimmer gegangen. Ich sage, Thomas, ich habe die Diagnose gekriegt, Verdacht auf Eierstockskarzinom. Kannst du mit mir beten? Kannst du mich mit Öl salben? Und dann, er hat immer ein Fläschchen Öl dabei, um Kranke mit Öl zu salben. Das steht auch in der Bibel. Wir sollen den Menschen Hände auflegen, wir sollen sie mit Öl salben, es wird ihnen besser gehen. Vor allen Dingen steht es auch für die Ältesten. Mein Mann war auch lange Ältester in unserer Gemeinde. Und dann hat er mit mir gebetet und wir haben gebetet, dass Jesus diesen Tumor wegnimmt, einschmilzen lässt. Und wir haben beide einen sehr kindlichen Glauben, dass wir glauben, dass Gott das tut, worum wir bitten. Und erstmal davon ausgehen und auch mit allem erstmal zu ihm gehen. Egal ob von Knochenbruch oder Kopfschmerzen oder einen Tumor haben, dass wir sagen, Jesus, du bist unser Arzt und wir bitten dich, dass du jetzt eingreifst und hilfst. Nach diesem gemeinsamen Gebet gehe ich dann rüber in die Gynäkologie, in die Frauenheilkunde und dann kommt ein Oberarzt, der sich das alles anhört und ansieht und einen Ultraschall macht und sagt, Frau Horn, ich muss mich meinem Kollegen anschließen, ich glaube, er hat recht und wenn Sie meine Frau wären, würde ich direkt eine Totaloperation machen. Weil das ist so eine große Zyste, wenn wir da reinstechen, könnten wir machen und gucken, ob was es überhaupt ist. Wenn die platzt und das ist bösartig, dann ist der ganze Bauchraum voll. Ich würde bei meiner Frau das Risiko nicht eingehen. Und ehrlich gesagt, wenn ein Eierstock weg ist, dann würde ich auch, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der andere dann auch irgendwann befallen ist, dann der zweite. Und von daher, Sie sind doch jetzt schon 44 oder wie alt war ich da? 46. Kinderwunsch ist abgeschlossen. Was halten Sie davon? Wir machen eine Totaloperation. Das ist das, was ich empfehlen würde. Und dann müssen wir den Bauch aufmachen und das ist sowieso besser für diese große Zyste. Also das kann man einfach nicht anders operieren. Ja, ich habe mich noch mit meinem Mann beraten und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Ich bin operiert worden und alles weg. Ich wache auf aus der Narkose und der Arzt guckt mich an und sagt, Frau Horn, ich habe gute Nachrichten für Sie. Ich sage, was denn? Er sagt, wahrscheinlich war es doch nur eine Zyste. Es war gar kein Krebs. Also ich denke, in 3-4 Tagen sind Sie wieder zu Hause. Ja, es sollte anders kommen. Also ich entwickelte wahnsinnige Schmerzen in dem ganzen Bereich der Narbe. Habe das auch jeden Tag gesagt, aber die Ärzte kamen, drückten auf den Bauch, sagen, alles weich, da ist nichts, ich bilde mir das ein. Mein Mann sagte nachher, hören Sie mal, die Frau hat 5 Kinder geboren, die weiß, was Schmerzen sind. Wenn die sagt, die hat wahnsinnige Schmerzen, dann ist das so. Ja, dann wurden die Medikamente erhöht, die Schmerzmittel. Dann gab es noch eine sehr nette Krankenschwester, ich nenne die immer Schwester Rabiata, sie hieß nicht so, aber so nenne ich sie. Ja, die sagte, Frau Horn, das gibt's nicht. Normalerweise stehen die Leute bei uns hier am 1., 2., 3. Tag auf und sie liegen am 4. Tag immer noch im Bett und wollen sich von mir hier die Flasche geben lassen. Ich bringe ihnen kein Wasser mehr. Ich sage, ich kann aber nicht. Ich bin so schlapp und so schwach und ich kann wirklich nicht. Na gut, hat sie mir nochmal die Flasche gebracht. Und dann beim Mittagessen hat sie aber gesagt, so, und jetzt stehen Sie auf. Da vorne ist das Essen und Sie stehen auf, setzen sich an den Tisch und essen da. Manchmal ist das ganz gut, solche Schwester Rabiata. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich falsch ist. Manchmal braucht ein Mensch so ein bisschen so einen Tritt in den Hintern, damit er irgendwie sich wieder was zutraut. Ja gut, also ich habe mich treten lassen, bin aufgestanden, habe mich dann langsam auf den Stuhl setzen lassen und in dem Moment, wo ich mich hinsetze, platzt mein Bauch auf. Die Schwester wird weiß wie die Wand und auf einmal war allen klar, warum ich so starke Schmerzen hatte. Die ganze Bauchwand war vereitert. Und das war halt ganz weich, ne? Deswegen haben die gedacht, da ist nichts, aber das war nur Eiter. Im Nu wurde ich in ein anderes Zimmer isoliert, ich kriegte sofort Antibiotika, der Arzt, der mich operiert hat, kam, sagte vorhin, das wird nie was, ich muss sie wieder operieren. Ich sage, ich kann das nicht, ich kann nicht schon wieder durch eine Narkose gehen. Überlegen Sie mal, erst musste ich diese Wahnsinnsdiagnose verarbeiten, dann habe ich jetzt 4-5 Tage wahnsinnige Schmerzen gehabt, ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht jetzt wieder in eine Narkose gehen und so. Er sagte, und wissen Sie, was auch noch dazu kommt, ich muss den Bauch offen zuheilen lassen. Wisst ihr, was das bedeutet? Über 4-5 Monate heilt er langsam von außen zu, der Bauch. Ich war am Boden zerstört. Und dann habe ich die Ältesten von unserer Gemeinde und unseren Pastor angerufen. Ich sagte, könnt ihr kommen, könnt ihr für mich beten? Ich gehe sonst nicht in eine neue Operation. Ja, die kamen dann, haben mit mir gebetet, haben mir Bibelstellen mitgebracht. Und dann habe ich gesagt, okay, am nächsten Tag, ich gehe wieder in die Operation. Mein Mann ist ja auch Operateur und er hat dann gesagt, weißt du Ute, was ich dir anbieten kann, ist, dass ich mit reingehe in die Operation. Also er ist ein sehr mutiger Mann, also guckt sich das dann auch an, wie ich dann aufgeschnitten werde. Und sagt, vielleicht habe ich eine Chance zu sagen, bitte nähen Sie das trotzdem zu. Müsste aber auf meine eigene Verachtung gehen, weil das eigentlich ein Kunstfehler ist, das macht man nicht. Ja, und so kam es dann, ich kam aus der Narkose wieder raus. Und dann sagt mein Mann, Ute, ich habe darauf bestanden, dass es zugenäht wird. Es kann aber heißen, dass du in der Woche wieder operiert werden musst. Und nochmal, nochmal, nochmal. Aber ich habe gedacht, das ist unsere Chance. Ja, hochdosiert Antibiotika und du wirst zugenäht. Weil das ist ja furchtbar, wenn das die ganze Zeit erst langsam zuheilen muss. Ich wurde dann nach 10 Tagen nach Hause entlassen. Und bin dann zu meinem niedergelassenen Arzt gegangen und der sagte, Frau Horn, Sie haben Pech, Pech und nochmal Pech gehabt. Und das hat bei mir was ausgelöst, dieses dreimal Pech. Da habe ich gedacht, nein, das stimmt nicht, ich habe nicht Pech gehabt. Da war mehr, da war auch Lieblosigkeit. Da war Lieblosigkeit durch die Schwester, da war auch Versäumnis. Der Arzt hätte sagen müssen, wir machen einen Ultraschall, wenn Sie immer noch Schmerzen haben. Gut, der Mann, der immer Ultraschall macht, der Arzt, der war in Urlaub, aber ist eigentlich auch keine Erklärung dafür, warum die das nicht gemacht haben. Das war ein Versäumnis. Und ich habe gedacht, nein, das war nicht nur Pech, 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 an mir ist man auch schuldig geworden. Und dann habe ich mir die Schuld angeguckt und habe gesagt, okay, die Schwester ist schuldig geworden, die Ärzte sind schuldig geworden. Und dann hat Gott mir den Schlüssel der Vergebung in die Hand gegeben und hat gesagt, das Einzige, wie ich mit Schuld umgehe, ist vergeben. Ansehen und vergeben. Nicht entschuldigen, nicht verdrängen und nicht verharmlosen. Ich könnte sagen, naja, ist doch gar nicht so schlimm gewesen, ist doch nochmal alles gut gegangen oder nee, da will ich überhaupt nicht drüber nachdenken, da will ich jetzt gar nicht hingucken. Oder ich könnte auch sagen, naja, also der Arzt war in Urlaub, das muss man doch verstehen und ja, die Schwester hat das nie erlebt, dass man sowas hat, also muss man das auch verstehen. Klar, kann man alles. Aber das ist nicht Gottes Art, mit Schuld umzugehen. Schuld ist, ich gucke sie mir an und dann sage ich, ich gebe mein Recht auf Rache an dich ab. Ich habe kein Recht, sie zu richten. Sie werden eines Tages vor deinem Richterstuhl gehen und ich gebe meine Kompetenz der Rache ab an dich, meinen Wunsch der Rache ab an dich. Und dazu möchte ich euch einladen, schaut euch die Schuld an, die Eltern, Kinder, Lehrer, Ärzte, Pastoren, Freunde an euch tun. Lasst euch von Gott die Kraft geben, zu vergeben. Wir sind oft im Zwiespalt und sagen, man kann doch, Vater und Mutter muss man ehren, man kann doch nicht sagen, die sind schuldig geworden. Aber wir sind alle Menschen, es gibt keine perfekten Menschen. Auch ich bin schuldig an meinen Kindern geworden, jeder wird schuldig. Es passieren Fehler, es passieren furchtbare Fehler. Aber wir kommen nicht weiter, wenn wir sie verdrängen, vergraben, irgendwann kommen sie hoch, holen uns ein und wir werden bitter. Wir werden bitter. Wenn wir nicht vergeben, werden wir bitter. Also ich bitte euch, ich lade euch ein, wenn ihr jetzt an irgendwas denkt, guckt es euch an, weint darüber, sucht euch jemand vielleicht, mit dem ihr es zusammen vor Gott bringen könnt, und dann lasst los. Ich habe losgelassen, ich habe auch nicht angeklagt, ich habe auch nicht, bin nicht vor Gericht gezogen oder, sondern ich habe einfach vergeben. Und in dem Moment, wo ich vergeben habe, ging es Stück für Stück aufwärts mit mir. Vorher, ich habe jede Nacht 5-mal das Nachthemd gewechselt und. Es wurde und wurde nicht besser. Aber als ich losgelassen habe, da konnte Heilung einziehen. Bei meinem Sohn habe ich gelernt, auch was vergeben ist. Mein Sohn Andreas, der war so etwa 7-8 Jahre alt, haben wir Besuch gehabt von einer Familie mit einem kleinen Jungen. Und der kleine Junge wollte gerne mit den Autos von unserem Sohn spielen und hat gefragt, ob das okay ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ist okay, hatte mit meinem Sohn gesprochen. Habe gesagt, nur da oben mit dem Parkhaus, da darfst du nicht spielen. Nee, ist okay, also er spielt nur mit den Autos. Und mein Sohn ist dann Fußball spielen gegangen und ich war in der Küche, habe Kaffee gekocht und auf einmal höre ich nur Rums. Nein, denke ich. Lauf hoch und sehe, dass der Junge sich den Stuhl hingetan hat und hat das Parkhaus runtergeholt. Und es war natürlich eine Ecke abgebrochen. Ne? Ist ja klar, eine Ecke war abgebrochen. Und ich denke, oh Mann, das hat er von seinen Großeltern gekriegt, ist ja grässlich. Was mache ich denn jetzt? Naja, nach einer Stunde kam der Andreas. Ich sage, Andreas, ich muss mit dir reden. Sagte, was ist denn, Mama? Ja, ich sage, der kleine Junge, der mit deinen Autos gespielt hat, der hat, obwohl ich es extra hochgestellt habe, das Parkhaus runtergeholt und es ist runtergefallen. Da ist jetzt eine Ecke ab. Und er sauste hoch. Ich sage, Andreas, komm zurück. Aber er war schon oben. Und dann hörte ich nichts mehr. Und so nach 20 Minuten kam er runter und sagte, Mama, möchtest du wissen, was ich gemacht habe? Ja, sage ich, was hast du gemacht? Er sagte, weißt du, ich bin in das Zimmer von meiner Schwester gegangen. Und dann habe ich Gott gesucht. Ich habe gesagt, Jesus, wie soll ich damit umgehen? Und was soll ich mit dem Jungen machen? Und ich bin so voll sauer und kannst du mir nicht deinen Frieden geben? Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und weißt du, was Gott dann gemacht hat? Der hat mir gezeigt, dass dieser kleine Junge ganz furchtbar Angst vor mir hat. Das hat er mir gezeigt. Und dann war mir auf einmal klar, es ist viel schwieriger, jemand anderen was kaputt zu machen, als der zu sein, dem man was kaputt gemacht hat. Und dann bin ich zu dem kleinen Jungen rübergegangen und der zitterte am ganzen Körper. Ich sagte, du hast Angst vor mir, ne? Sagte, ich habe Angst vor dir, ich habe dein Parkhaus kaputt gemacht. Sagte, und dann konnte ich ihn in den Arm nehmen und sagen, es ist nicht so schlimm, dass du das Parkhaus kaputt gemacht hast. Es muss furchtbar sein, jemand anderen was kaputt zu machen. Ne? Und der kleine Junge hätte nur so genickt. Und da habe ich gedacht, wow, das möchte ich mir merken. Wie gehen wir um, wenn andere uns was kaputt machen? Haben wir Gott kennengelernt, zu dem wir in so einer Not gehen können? Wir haben kurz danach haben wir eine Einweihungsfeier gemacht von unserem Haus. Ich habe alle Nachbarn eingeladen. Wir haben eine indonesische Reistafel gekocht. Jetzt muss ich dazu sagen, meine Mutter ist in Indonesien geboren als Missionarskind. Und von daher ist das so eine Spezialität von mir, die indonesische Reistafel. Und das ist natürlich auch schön, wenn das so auf so einer großen Tafel serviert wird. Ja, und wir haben halt die 5 Ehepaare eingeladen von unseren Nachbarn. Das war eine total schöne Zusammenkunft und so. Ja, kurz bevor wir dann, kurz vor 12, sagte dann meine direkte Nachbarin so zu mir, so ganz kumpelhaft, mit einem Rotweinglas in der Hand, wollen wir uns denn nicht alle duzen? Und irgendwo war mir das zu schnell oder so. Und dann habe ich so gesagt, naja, weiß ich noch nicht so oder so. Und dann sagte sie, ja, wir duzen uns hier alle und warum wollt ihr euch denn nicht duzen mit uns und so, ne? Und stipst mich so an und in dem Moment fällt ihr das Rotweinglas aus der Hand, das Glas geht kaputt und alles auf der schönen weißen Tischdecke. In dem Moment natürlich sofort ganze Stimmung kaputt. Alle springen auf, der eine holt Salz, der andere holt heißes Wasser, der andere räumt die ganzen Sachen in die Küche. In 0,nix sagen alle, ja, es ist ja vielleicht auch schon 12, am besten gehen wir schon. Also innerhalb von 20 Minuten waren alle weg. Und ich saß da wie der betrüppelte Pudel und dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Die blöde Kuh hat mir hier alles kaputt gemacht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, der ganze Abend, das war so viel Arbeit. Und jetzt ist alles kaputt und die sind alle sofort weg. Boah, ich war sauer auf die Frau. Könnt ihr euch das nachvollziehen? Am nächsten Morgen sitze ich in meiner stillen Zeit und habe den Eindruck, als wenn Jesus zu mir sagt, geh in die Stadt und kauf ein paar Blumen und geh zu deiner Nachbarin. Nee, sage ich, Jesus, das kannst du selber machen. Ich gehe nicht zu der. Die kann mir einen Blumenstrauß holen, aber ich doch nicht ihr. Was soll das denn? Nee, ich soll dir einen Blumenstrauß schenken? Nee, das kann die wohl tun. Dann hatte ich den Eindruck, als wenn Jesus sagt, du hast Füße zu laufen, sie nicht. Du kennst mich. Du kannst vergeben. Boah, das saß. Hab den ganzen Morgen gebraucht. Irgendwann bin ich los, hab die Blumen gekauft. Bin dann zu ihr, hab geklingelt, der Mann kam. Frau Horn. Ja, ich sag, ist Ihre Frau da? Ja, sagt sie, aber der geht gar nicht gut. Also mit gestern Abend, das war ja so furchtbar. Die hat gedacht, boah, das wird ja eine furchtbare Nachbarschaft mit der Frau. Wie soll das denn gehen, ne? Ja, ich sag, darf ich mal zu ihr? Ja, die sitzt hinten durch im Garten. Ja, also bin ich hinten hin, ne? Ich sag, Frau so, ne, gucken Sie mal, ich wollte Ihnen ein paar Blumen schenken. Was, Sie mir? Ich müsste Ihnen welche schenken. Ja, ich sag, aber wissen Sie, Sie haben mir ja gestern Ihr Du angeboten. Das habe ich ja unfreundlicherweise nicht angenommen. Ich wollte heute kommen und sagen, mit dem Glas, das ist nicht so schlimm. Und der Fleck aus der Tischdecke, der ist rausgegangen. Ich habe sofort alles gewaschen und es tut mir echt leid, dass ich das gestern nicht angenommen habe. Und ich möchte heute das Du annehmen von Ihnen. Die guckte mich an und sagte, boah, das gibt's doch gar nicht. Ne? Ich habe mir so einen Kopf gemacht. Ich habe gedacht, das wird nie was mit unserer Nachbarschaft. Und jetzt kommen Sie und bringen mir Blumen. Das gibt's doch gar nicht. Ist es nicht schlimmer gewesen für Sie, mir ein Glas kaputt zu machen, den ganzen Abend zu sprengen, als für mich? Was denkt ihr? Das habe ich durch meinen Sohn gelernt, da ich denke, versetz dich mal in die andere Lage hinein. Wir haben so oft Anforderungen, Ansprüche an andere Menschen und denken, der muss doch kommen. Ich weiß, als ich meine Fehlgeburt hatte, da habe ich gedacht, meine Schwiegermutter, die muss doch mal endlich anrufen. Warum ruft die nicht an, die Frau? Die weiß doch genau, ich hatte gerade eine Ausschabung. Warum ruft die nicht an? Boah, ich saß in meinem Bett und an dem Telefon und es klingelte und klingelte nicht. Ich denke, ich bin krank, ich habe ein Recht darauf, dass sie mich anruft. Ich habe bis abends gewartet, meine Schwiegermama ruft nicht an. Und dann ich mit Jesus im Gespräch. Ich sage, Jesus, findest du das in Ordnung, dass die nicht anruft? Geht doch gar nicht. Ich habe doch ein Recht darauf. Und dann so den Impuls in mir, ruf du an. Ruf du an, ja. Da konnte ich mir schon denken, dass das wieder Gott war. Ruf du an. Also, nach vielem Mosern und Mumpern nimmt die Ute das Telefon und ruft die Schwiegermama an. Und sie ist sofort dran, sofort, als wenn sie neben dem Telefon gesessen hat. Und ich sage, hallo Mutter. Ach, sagt sie Ute, ich rufe schon den ganzen Tag, laufe ich um das Telefon rum, wie so eine Katze vor der heißen Milch. Und ich denke, aber wann kann ich sie mal anrufen? Wann passt das? Nicht, dass sie gerade schläft, nicht, dass es ihr gerade schlecht geht oder sie gar nicht damit umgehen kann oder so. Boah, das ist ja so schön, dass du anrufst. Wie geht es dir denn? Versteht ihr? Sie konnte es gar nicht. Sie konnte es gar nicht. Und ich konnte ihr helfen, weil ich wusste ja, wie es mir geht. Ich hätte auch vorher schon anrufen können, hätte ich mir den ganzen Stress sparen können. Bei meinem Schwiegervater habe ich das mal 2 Jahre ausgehalten. Es hat er mich auch nicht besucht im Krankenhaus und ich hätte ihn umbringen können. Ich hatte schon einen Brief geschrieben an ihn. Ich denke, das gibt's doch gar nicht, dass der mich nicht besucht. Also das gibt's doch gar nicht. Und nach 2 Jahren habe ich gesagt, so, ich muss mit dir reden. Was sagt er, was ist denn? Ja, ich sage, komm, lass uns spazieren gehen. Und sofort, warum hast du mich nicht besucht, als ich im Krankenhaus war? Er sagte, bitte, wann, wo, was? Ja, ich sage, vor 2 Jahren. Wie, wann denn? Ja, da hast du die Kinder geholt, du bist praktisch an meinem Krankenhaus vorbeigelaufen und bist dann wieder in den Odenwald gefahren. Und du hast mich nicht besucht. Ja, sagte, entschuldige mal, aber ich wusste gar nicht, dass ich an deinem Krankenhaus vorbeigelaufen bin. Ich sage, was, du wusstest nicht, dass ich da liege? Ja, habe ich mir nicht so klar gemacht. Ja, aber warum hat denn dein Mann nicht gesagt, dass du einen Besuch willst? Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dich zu besuchen. Ach so. Ja, ich sage, mich hat das total verletzt, dass du mich nicht besucht hast. Und also, das tut mir bis heute weh, warum du das nicht gemacht hast. Ich hatte Eltern, die haben immer sofort besucht. Ja, sagte Ali, eigentlich habe ich gedacht, es war auch eine Fehlgeburt, dass man bei einer Fehlgeburt keinen Besuch braucht. Das ist keine Krankheit. Ja, und dann sind wir wieder nach Hause gegangen, da hat er die Tränen in den Augen gehabt, hat mich umarmt, hat gesagt, Ute, kannst du mir vergeben? Es tut mir so leid, ich verstehe es nicht, warum ich da gar nicht drüber nachgedacht habe, aber ich will drüber nachdenken, warum ich nicht auf die Idee gekommen bin, dich zu besuchen. Bitte vergib mir. Wer nicht vergibt, zerstört die Brücke, über die er selbst einmal gehen möchte. Wer nicht vergibt, zerstört die Brücke, über die er selbst einmal gehen möchte. Wir beten jeden Sonntag in vielen Kirchen das Vaterunser. Vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Also wenn wir nicht loslassen, wenn wir nicht vergeben, wie will Gott uns dann vergeben? Und in Hiob steht, wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Wenn ich nicht barmherzig bin mit anderen, dann habe ich auch keine Ehrfurcht vor Gott. Und dann denke ich vielleicht immer noch, aber ich bin besser als die anderen oder ich bin nicht schuldig. Ich glaube, meine größte Erkenntnis, als ich mich bekehrt habe, in Anführungszeichen bekehrt habe, habe ich noch gedacht, eigentlich bin ich doch gut. Ich bringe keinen um, ich entschuldige mich, wenn man mir sagt, du hast was falsch gemacht, ich versuche nicht zu lügen, ich versuche nicht zu stehlen. Also eigentlich bin ich doch gut. Eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich mich bekehren muss. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das vielleicht nachvollziehen kann. Aber je länger und je intensiver ich mit Gott lebe, desto mehr muss ich sagen, in der Bibel steht, der Mensch ist schuldig von klein auf, er ist ein Sünder. Und wenn er dazu nicht steht, dass er ein Sünder ist, dann lügt er. Jeder Mensch ist ein Sünder und keiner kann vor Gott bestehen. Und je länger ich mit ihm gehe, desto mehr muss ich sagen, Gott, du hast recht. Wenn du deine Gnade nur ein bisschen von mir nimmst, ja, wenn ich zusehen muss, wie meine Kinder vergewaltigt werden, oder, dann bin ich doch ganz schnell ein Mörder und so weiter. Du brauchst doch nur deine Gnade ein bisschen von mir nehmen und schon bin ich zu allem fähig, zu Ehebruch, zur Abtreibung, zu allem. Es ist letztendlich Gnade, dass ich es nicht tue. Und wer noch glaubt, dass Kinder von Natur aus gut sind, der muss doch nur mal in den Sandkasten gucken, wie die sich gegenseitig den Sand in die Augen werfen. Da kann doch keiner glauben, dass ein Kind von Natur aus gut ist. Und das ist letztendlich doch auch das, deswegen brauche ich Jesus Christus. Wenn ich zugebe, ich bin aus mir nicht genug, ich bin schuldig, ich bin ein Sünder, dann kann ich sagen, und deswegen brauche ich einen Erlöser. Und deswegen bin ich so dankbar, dass Jesus in mein Leben getreten ist. Dass ich überhaupt eine Chance habe, gerecht vor Gott Vater zu stehen. Also das ist etwas, was ganz, ganz tief in mir drin ist, dass ich sage, ich bin nicht von Natur aus gut und ich bin zu allem fähig. Zu allem. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, in jedem von uns steckt ein Mörder. Das ist eine harte Aussage, ne? Oder meine Seelsorgerin hat gesagt, in jeder Frau steckt eine Hure und eine Heilige. Du entscheidest. Wirst du eine Hure oder wirst du eine Heilige? Harte Aussagen. Aber ich glaube wirklich, dass wir zu allem fähig sind. Je nachdem, in welchen Situationen wir groß werden, was wir erleben, dass wir zu allem fähig sind. Und es ist Gnade, wenn wir es nicht tun. Ich würde gerne noch, da hinten der junge Mann, eine, die mit der Maus, die Folie möchte ich gerne haben. Siehst du die? Ist er da? Okay, die Maus, genau. Dieses Bild hat eine psychisch kranke Frau gemalt. Und zwar ist das der Psalm 23,5. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Hier ist eine Maus zu sehen, die ganz glücklich aussieht und die ein Käse isst. Geschützt ist sie durch eine Glasglocke und obendrauf ist eine Katze, die sich ziemlich sicher ist, dass sie die Maus kriegen kann. Aber die Maus, die lacht so fröhlich an und sagt, du kannst mich mal, ich bin ganz sicher hier. Und ich dachte, okay, was bedeutet das denn jetzt? Also die Maus bin offensichtlich ich. Jeder von uns ist die Maus. Und die Katze, das ist alles, was uns Angst macht. Das kann eine Krankheit sein, das kann eine Arbeitslosigkeit sein, das kann auch mal mein Mann sein oder mein Kind. Ja, alle, die mich verletzen, die mir Angst machen, jeder kann das sein. Und dann sagt Gott, aber ich decke dir den Tisch im Angesicht deiner Feinde. Womit ist der Tisch gedeckt? Was denkt ihr? Ich denke mit den Gaben des Geistes. Mit Freundlichkeit, mit Vergebungsbereitschaft, mit Liebe. Und viele von uns verhungern am gedeckten Tisch. Ich stelle mir das ganz oft vor. Ich stehe hier, da drüben mein Feind, der mich gerade wieder verletzt hat. Und dann steht hier der Tisch und ich kann entscheiden, okay, will ich vergeben oder nicht? Nein, ich bin bockig, ich verhungere lieber. Dann sagt Gott, aber da ist doch die Vergebungsbereitschaft. Komm zu mir, ich helfe dir. Komm, lass los die Schuld des anderen. Vergib und ich helfe dir. Komm und nimm und füll dich damit. Und das hat mir mal total geholfen, dieses Bild, finde ich total schön, das mitzunehmen zum Thema auch Vergebung. Ja? Wer immer mein Feind ist, wer immer mich verletzt, und das kann wirklich jeder sein. Ja, aber zu sagen, aber Gott, du schützt mich und du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Als unsere Kinder klein waren, haben wir mal so eine Serie geguckt über die 10 Gebote. Und dann, das war eine amerikanische Sendung, und dann war es so, dass ein kleiner Junge hatte eine Glaskugel geklaut, war dann in eine Höhle gegangen und er spielte mit der Glaskugel und von außen kamen die Lichtstrahlen rein und spiegelten wunderschön. Und auf einmal kam eine Stimme aus dem Himmel: Du sollst nicht stehlen. Der kleine Junge zittert am ganzen Leib, nimmt die Kugel und bringt sie zurück. Sollte die Kinder motivieren, nicht zu stehlen. Abends im Bett sagt mein Sohn Andreas: Mama, was war das denn für eine Stimme in diesem Film? Ja, ich sage, was meinst du denn, was es war? Er sagt da: Ich weiß nur, wer es nicht war. Jesus war das nicht. Ich sage: So, was hätte denn Jesus gesagt? Der hätte gesagt: Andreas, bringst du die Kugel bitte zurück? Andreas, bringst du die Kugel bitte zurück? Kennen wir die Stimme Gottes? Wie spricht Gott zu uns? Ich glaube, in vielem brauchen wir wirklich eine Begegnung mit ihm. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, um geheilt zu werden. Denn die Zeit heilt keine Wunden. Und ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen von mir, als ich schon 2 Kinder geboren hatte und mit dem 3. Kind schwanger war und überall immer erzählt habe, ich bin wieder schwanger und wir freuen uns auf die Geburt unseres 3. Kindes. Meine Schwester immer sagt: Ja, warum sagst du das denn jetzt schon? Und nachher stirbt das Kind. Ich sage: Warum soll das Kind denn sterben? Ich habe jetzt 2 Kinder geboren, das 3. kommt auch auf die Welt und meine Mutter hat doch keine Fehlgeburten gehabt. Du hast bis jetzt keine, warum soll denn das Kind sterben? Verstehe ich gar nicht. Ja, sagt sie, ich bin immer vorsichtig. Ich sage das immer erst nach der 13. Woche. Ja, ich sage, kannst du ja so machen, aber ich. Naja, in der 11. Woche bekam ich Blutungen, wurde ins Krankenhaus eingeliefert und habe immer noch gedacht, es gibt so viele Frauen, die bluten während der Schwangerschaft, ist überhaupt kein Thema. Natürlich nicht. Und wir waren noch junge Christen und der Thomas betete intensiv, dass das Kind zu uns kommt. Und hat dann auch einen bildhaften Eindruck. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Jedenfalls hatte er den Eindruck, dass Jesus das Kind auf dem Arm hält. Er kam zu mir und sagte: Ute, ich habe eine super Nachricht für dich. Jesus hat das Kind auf dem Arm. Gar keine Angst brauchen wir uns machen. Natürlich gibt er uns das Kind. Und später habe ich begriffen, es ist oft so, dass das, was wir empfinden, sowohl an Gedanken als auch an Eindrücken und so, ist oft richtig, aber unsere Interpretation ist falsch, weil unsere Wünsche da ganz oft mit reinkommen. Später sagte nämlich eine Frau, als ich das Bild gehört habe, war mir ganz klar, das Kind wird sterben. Jesus hat das Kind schon zu sich genommen. So könnte man das Bild auch deuten. Auf die Idee waren wir beide aber gar nicht gekommen, weil wir so fixiert waren, das Kind ist sicher bei Jesus, also gibt er uns das Kind. Also, ich bin 5 Tage im Krankenhaus, irgendwann nehmen die Blutungen zu und ich merke, die deutsche Sprache hat das sehr gut beschrieben, Fehlgeburt. Ich mache eine Geburt durch und hinterher fehlt etwas. Es war Gründonnerstag, am nächsten Tag war Karfreitag. Ich versuche in der stillen Zeit in der Bibel zu lesen, zu beten, aber es gelingt mir nicht. Ich bin nur am Heulen wie ein Schlosshund. Auf einmal so ein Gedanke in meine Gedanken hinein: Warum weinst du? Ich habe sofort gesagt, weil du mir mein Kind weggenommen hast. Weil ich erlebe ganz oft, dass Gott so ganz einfache Fragen stellt. Also zum Beispiel Bartimäus: was willst du, dass ich dir tue? Und ich denke: Jesus, also ehrlich, der ist blind, das sieht doch ein Blinder mit Krückstock, was der will gesund werden. Aber Jesus fragt: Was willst du? Und so ist es auch, dass er sagt: Warum weinst du? Ist doch eigentlich ganz klar. Jeder von euch würde sagen: Also Jesus, brauchst du nicht fragen, das weiß ich, warum die Frau weint. Aber er fragt: Warum weinst du? Und ich sage: Weil du mir mein Kind weggenommen hast. Und dann höre ich die gleichen Worte in mir: Für deine beiden anderen Kinder wirst du noch viel beten und kämpfen müssen, dass sie den Weg zu mir finden. Aber dieses Kind hat das Ziel seines Lebens erreicht. Es ist bei mir. Ich kann euch gar nicht sagen, wie mich das getröstet hat. Zu wissen, dass dieses Kind im Himmel bei Jesus ist, dort wachsen darf, gedeihen kann, dass wenn ich irgendwann oben ankomme, wird es auf mich zulaufen und sagen, hallo, hier bin ich. Und ich werde das Kind erkennen, da bin ich absolut sicher. Ich habe so eine tiefe Begegnung mit Jesus in dem Moment gehabt, dass ich null Zweifel hatte. Und ich war getröstet. Ich war unglaublich getröstet, dass dieses Kind das Ziel seines Lebens erreicht hat. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, Jesus, ich bin jedes Kind bereit, sofort abzugeben, wenn ich weiß, heute ist es bei dir im Himmel und in 10, 20, 30, 40 Jahren ist es in der Hölle. Ich bin bereit, jedes Kind abzugeben, weil das ist das Ziel unseres Lebens. Und wenn wir jetzt wieder an den Anfang des Tages kommen, wo haben wir angefangen? Mir wird nichts mangeln, um ihn zu erkennen, ihn groß zu machen. Das ist das Ziel unseres Lebens. Und das ist die Eintrittskarte letztendlich ins Paradies, in den Himmel. Wir brauchen eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, um geheilt zu werden. Ich glaube, Gott hat uns heute, ach so, kannst du jetzt mal die 57 machen? Das ist die ausgebreitete Hand. Genau. Ich glaube, Gott hat viele, viele Impulse heute in uns hineingelegt, hat viele auf unterschiedliche Weise angesprochen. Vielleicht sagt der eine oder andere, boah, ich möchte Jesus auch kennenlernen. Eigentlich kenne ich ihn noch gar nicht. Ich bin zwar immer sonntags im Gottesdienst, aber so kenne ich den noch gar nicht. Ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte mich neu auf den Weg machen. Ich entscheide mich ganz bewusst, mein Leben nochmal in seine Hände zu geben. Vielleicht sagst du, boah, ich liebe mich immer noch nicht. Ich kenne mich gar nicht. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen heißt es auch dabei. Also jedenfalls lieben kann ich ganz bestimmt nicht sagen, dass ich mich liebe. Dass ich mich als Geschenk an diese Welt empfinde. Vielleicht sagt der eine zu euch, boah, das mit dem Danken, das hat mich angesprochen. Das ist das Werkzeug, was ich jetzt mit nach Hause nehmen will. Oder du sagst, ich will einwilligen in Gottes Erziehung und sie erstmal überhaupt wahrnehmen. Oder du sagst, nee, Vergebung, das war das, wo ich merke, boah, da hänge ich immer noch drin und ich bin da immer noch sauer und wütend und habe immer noch nicht vergeben. Habe dieses größte Geschenk, was Jesus uns gemacht hat, nämlich die Vergebung, die er am Kreuz erwirkt hat. Also für mich ist das das absolut Größte, diese Vergebung, dass wir hier auf dieser Erde schon Schuldvergebung haben können, dass wir sie nicht mit in die Ewigkeit schleppen müssen. Das finde ich das Größte. Und ich glaube, wenn wir das begreifen würden in unseren Freundschaften, in unseren Ehen, in den Beziehungen zu den Kindern, in der Gemeinde, was es bedeutet, wirklich zu vergeben, sähe es in unseren Gemeinschaften anders aus. Dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen, dass wir in Frieden miteinander leben können, in gegenseitiger Liebe und Achtung. Ich würde gerne jetzt vielleicht 2, 3 Minuten einfach Stille halten, dass jeder für sich sagt, den Punkt, den will ich festmachen. Dann würde ich noch kurz beten und dann schließen wir diesen Tag ab. Jesus Christus, ich danke dir, dass du nicht müde wirst, um unser Herz zu werben. Und ich danke dir, dass du Zeugnisse dazu nutzt, dass wir wieder gegenseitig uns Mut zu sprechen, dir zu vertrauen. Ich bitte dich, dass du mit deinem Salböl kommst und die Menschen anrührst, die verletzt sind, die Trost brauchen. Lass es fließen vom Thron der Gnade. Jesus, ich bitte dich für die Menschen, die gesagt haben, ja, ich möchte neu mein Leben in deine Hand legen oder zum ersten Mal, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen Menschen an die Seite gibst, die ihnen helfen, dich näher kennenzulernen, dass sie den Mut haben, auf andere zuzugehen und zu sagen, erzähl mir von diesem Jesus, mit dem du dein Leben verbringst. Jesus, ich bitte dich für die Menschen, die sagen, ja, ehrlich gesagt, ich lehne mich ab, ich mag mich nicht, ich habe gar keine Gaben, ich habe keine Stärken. Dass du ihnen die Augen dafür öffnest, dass du in ihnen eine Prinzessin siehst, eine Königstochter, dass sie Würde haben, dass du jeden Menschen begabt hast und möchtest, dass sie zum Einsatz ihrer Gaben in deinem Reich arbeiten und dienen. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort so viel Kraft und Macht hat. Und ich bitte dich, dass das Wort der Dankbarkeit und das Wort der Vergebung in diesen Herzen hier Wurzeln schlägt. Und dass sie es im Alltag anwenden können. Jesus, ich danke dir, dass du uns erziehst, dass es ein Vorrecht, erzogen zu werden. Und vergib uns, wo wir es abgelehnt haben, erzogen zu werden. Ich danke dir, dass du ein redender Gott bist und ich danke dir, dass du heute geredet hast. Versiegel das in unseren Herzen, dass wir es nicht wieder uns rauben lassen. Amen.